Bush Talk, dein Podcast für Survival, Bushcraft und Gear.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bush Talk mit John Salutz
und Lars Kunarek.
Schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wir begrüßen auch die neuen Hörer. Wir haben heute mal für euch etwas, wie wir finden, äußerst Realistisches mit dabei. Und zwar besprechen wir heute mal einen fiktiven Fall, eine fiktive Situation, wo eine Person in eine Überlebenssituation kommt. Und das ist für euch deswegen so spannend, weil wir dort ein paar Gefühle, Empfindungen, Zustände und Verhaltensweisen aufschlüsseln, von denen ihr, wenn ihr auch mal in so eine Situation kommen solltet, was wir euch natürlich nie wünschen werden, profitieren werdet. Und ihr werdet sehen, dass viele Kleinigkeiten die Situation in der Entstehung maßgeblich beeinflussen können. Und oft sind es die Kleinigkeiten, die dann tatsächlich auch entscheidend sind. Kann man das generell in Überlebenssituationen so sagen?
Ja, auf jeden Fall, ja. Weil es ist tatsächlich jedes Mal eine Entscheidung, egal was wir oder für was wir uns entscheiden. Das kann ein Gedanken sein, das kann eine Handlung sein oder eine Orientierung, wo auch immer. Und das ist maßgeblich, ja.
Luise H. aus Buxtehude.
Wieder Bux, die kennen sich sicher, die André und die, ja? Ja, gut.
Befindet sich alleine als erfahrene Wanderin und Trekking-Lady auf einem Fernwanderweg in Norwegen. Jetzt ist sie unterwegs und kommt vom Weg ab. Sie geht einen vermeintlich realistisch wirkenden Pfad entlang und stellt irgendwann fest, oh, irgendwas stimmt nicht. Das Gelände ist nicht mit der Karte identisch. Sie sieht Sachen im Gelände, die nicht mehr mit dem eigenen Standort auf der Karte irgendwie übereinstimmen. Und jetzt merkt sie, irgendwas ist faul. Wie wäre dein erster Gedankengang, wenn dir das passieren würde?
Ja, also wenn ich in diesem Moment realisiere, dass da wirklich was nicht stimmt, dann versuche ich mir einen Merksatz ins Gewissen zu rufen, und zwar ist das Stopp. Denn in diesem Moment, wo ich realisiere, dass ich nicht mehr an diesem Ort bin, wo ich eigentlich denke, dass ich bin, bin ich immer noch am nächsten von da, als ich noch gewusst habe, wo ich bin. Und für diese Erkenntnis nutze ich das Stopp, denn Stopp heißt nichts anderes als Halt. Das heißt, ich bleibe mal stehen und vor allem auch gedanklich. Und wir haben, glaube ich, schon mal das Stopp aufgeschlüsselt, aber wir machen das erneut. Denn das ist wirklich eine super, super Hilfe, egal ob ihr jetzt unterwegs seid wie jetzt Lisa. Auch wenn ihr sonst in eine Situation kommt, die eben nicht so gewöhnlich ist. Und zwar, das Stopp nehmen wir auseinander, das S, das steht für Sit Down. Und Sit Down heißt hinsetzen. Das kann man mal tun oder nicht, je nachdem, wo man oder in welcher Situation man ist. Aber es empfiehlt sich, sich wirklich tatsächlich physisch hinzusetzen, denn wenn der Körper sich hinsetzt, schaltet er automatisch in einen Ruhemodus. Und wenn wir stehen oder stehen bleiben, sind wir absolut bereit zum Gehen. Und das ist in diesem Moment sicher nicht förderlich, denn wir könnten uns unter Umständen noch weiter verlaufen. Und wenn ihr dann euch hingesetzt habt, dann kommt das T, und das T steht für Think. Und Think heißt denken. Und jetzt denkt nicht, was alles passieren könnte, denn es geht wirklich nur darum, sich bewusst zu machen, was ist wirklich realistisch im Moment die Realität. Also realistisch die Realität, genau. Und zwar, die Karte stimmt nicht mehr überein mit meinem Standort. Also ich bin nicht mehr da, wo ich denke, dass ich bin. Und das ist der Fakt. Und es geht nur darum, dass ihr euch das wirklich ins Bewusstsein ruft. Ihr könnt das auch mal dann verbalisieren, dass ihr wirklich das auch aussprecht. Okay, ich bin nicht mehr da, wo ich dachte, dass ich bin. Punkt. Einfach, dass euer Unterbewusstsein, vor allem auch euer Verstand, nicht anfängt zu fantasieren, was alles passieren könnte. Weil das ist gefährlich, dass ihr in einen Strudel kommt und in diesem Strudel dann, vielleicht in diesem Gedankenstrudel dann noch denkt, ah, jetzt wird es dann dunkel und ich werde wahrscheinlich erfrieren oder was auch immer, nie mehr nach Hause finden. Alles, was euch unnötig in Stress versetzt, könnt ihr mit diesem Think, mit diesem kurzen, klaren, realistischen Einschätzen der Situation abhelfen. Nach dem T kommt das O und das O heißt Observe. Und das ist einer der wichtigsten, meiner Meinung nach, Punkte, denn das Observe heißt beobachten. Und jetzt geht es in erster Linie mal darum, ich beobachte meine jetzige Umgebung auf vermeintliche Gefahren, denn es kann ja sein, dass ihr in so eine Stoppsituation kommt, wenn ihr in den Bergen seid, wo Lawinen runterkommen können, Steinschläge oder was auch immer, oder wilde Tiere. Also scannt eure Umgebung, gibt es da irgendwelche Gefahren? Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr nämlich sitzen bleiben. Und wenn ihr dann noch die Möglichkeit habt, mit all euren Sinnen oder zumindest einigen von euren Sinnen die Beobachtung durchzuführen, kann es nämlich sein, dass ihr vielleicht in der Weite, in der Distanz irgendwo etwas Zivilisationsmäßiges seht oder vielleicht auch etwas übereinstimmt mit dem, was bei eurer Karte eben auch noch ersichtlich ist. Das kann ein Berg sein, das kann irgendwo eine topografische Anomalie oder spezielle Art sein. Ich kann aber auch mit meinem Gehör observen, also sprich beobachten. Das heißt, ich spitze meine Ohren und ich muss mich halt darauf konzentrieren, dass ich jetzt wirklich hören möchte. Und dann drehe ich mich mal 360 Grad im Kreis ganz langsam und versuche wahrzunehmen, ob ich irgendein Zivilisationsgeräusch höre. Das kann eine Kirchenglocke sein, das kann aber auch Stimmen sein, das kann ein mechanisches Geräusch sein, was auch immer. Aber für das muss ich mich darauf konzentrieren. Denn das Visuelle ist unsere Menschart am nächsten. Also das, wir versuchen immer zu schauen, wenn wir beobachten. Aber mit dem Hören können wir das auch. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr mit eurem Riechnerv, sprich mit eurer Nase, versucht wahrzunehmen, ob ihr von der Windrichtung, in der Regel ist es von der Windrichtung her, irgendeinen Geruch erkennt, der allenfalls mit Menschen zu tun hat. Das kann ein Parfum sein, das kann Schweiß sein, das kann Essen sein, das kann Rauch sein und so weiter. Und wenn ihr diese Sache abgehakt habt, respektive gemerkt habt, okay, da gibt es jetzt tatsächlich unter Umständen nichts zu entdecken, dann kommt das P. Und das P ist dann der wesentliche Endpunkt, denn das P heißt Plan. Plan heißt nichts anderes als eine Entscheidung treffen, und zwar bleibe ich hier vor Ort, wo ich jetzt bin, denn da bin ich noch am nächsten, wo ich noch wusste, wo ich bin, oder verlasse ich diesen Ort. Das heißt, ich entscheide mich, in eine gewisse Richtung zu gehen. Und da ist aber wesentlich, dass man weiß, wenn ich nicht irgendwelche Gefahren unmittelbar um mich habe oder irgendwo Zivilisation erkannt habe, dann macht es in den meisten Fällen eher Sinn, da zu bleiben, wo ihr seid. Denn dann habt ihr noch die meiste Zeit, eure Prioritäten zu gewährleisten, die ihr braucht, um unter Umständen eine Nacht zu überstehen.
Du hast jetzt eine Menge wichtiger Informationen gestreut. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Wenn ihr euch verlaufen solltet und stellt es fest, dann ist es wichtig, Ruhe zu bewahren. Und deswegen hat der John das Stop-Konzept erklärt. Wenn ich in Panik verfalle oder werde nervös, was ja menschlich und normal ist, tue ich mir keinen Gefallen. Ich muss also schauen, dass ich irgendwie wieder runterkomme, und das kann ich mit Stop hervorragend gewährleisten. Wenn ihr jetzt in der Wildnis seid und, wie der John gesagt hat, auf Zivilisation hört und ihr seid jetzt in der tiefen Wildnis und da ist weit und breit keine Zivilisation, könnt ihr ja trotzdem das Gehör nutzen, um jetzt irgendwie Wasserrauschen festzustellen. Weil wenn ihr einen Fluss habt, der ist ja wahrscheinlich auch auf der Karte eingezeichnet, ein Bach oder irgendwas. Und es gibt noch mehr so Sachen. Also der John hat es ja jetzt bewusst kurz gehalten, aber man muss sich eben auf die Sinne verlassen. Und das ist der beste Tipp, den ihr bekommen könnt, weil einfach Augen auf, Ohren auf und Verstand weiten. Und dann kommt ihr eben im Schnitt gesehen zu einer besseren Entscheidung. Dieses Beispiel mit dem Verlaufen ist auch deswegen wichtig, weil viele Überlebenssituationen entstehen erst dadurch, dass sich jemand irgendwo in der Wildnis verläuft, die Orientierung verliert. Hier im Schwarzwald rückt die Bergwacht fast nahezu täglich irgendwo aus und sucht irgendwelche Leute, die sich jetzt irgendwo verlaufen haben. Natürlich hat es einen ganz anderen Rahmen hier im Schwarzwald, in dem deutschen Wege durchzogenen Wildnissystem, in Anführungsstrichen, wo du wirklich auch eine hohe Zivilisationsdichte hast. Aber wenn ihr irgendwo in der richtigen Wildnis, in Anführungsstrichen, seid, wo die nächste Ortschaft vielleicht 40, 50, 60 Kilometer weit entfernt ist, dann ist es natürlich eine ganz andere Hausnummer. Wenn die Person, von der wir gerade gesprochen haben, jetzt Stop abgearbeitet hat und eine Entscheidung getroffen hat, dass sie vielleicht wieder zurückgeht, wie würdest du dann vorgehen, wenn dir das passieren würde? Also du hast dich hingesetzt, du hast Stop abgearbeitet, du bist relativ gechillt. Und du versuchst wieder zu dem letzten Punkt zu kommen oder irgendwas, was dem gleichen könnte, wo du schon mal durchgegangen bist. Wie wäre da deine Vorgehensweise, was die Richtung betrifft, das Mindset?
Ja, da gibt es eigentlich in erster Linie eine Vorarbeit, die ich geleistet haben müsste, damit das überhaupt funktioniert. Denn wenn ich am Wandern bin oder ich bin auf was auch immer unnormalen Wegen, die ich eben nicht kenne oder die Route nicht kenne, ist es von Vorteil oder auch eigentlich notwendig, dass ich mich immer wieder mal nach einer gewissen Zeit umdrehe und den Weg von der anderen Seite her anschaue. Denn wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr euch quasi umdrehen, im Sinne von, ihr geht dann zurück und es wird wieder ein ganz neuer Weg sein, den ihr nicht kennt. Und dann werdet ihr wieder ins Zweifeln kommen, weil ihr sagt, ich bin nicht sicher, ob ich hier durchgekommen bin, weil es halt die total umgekehrte Perspektive ist, 180 Grad. Und das kann unser Hirn nicht umbauen. Also wir können nicht so einfach dann das nach- oder rekonstruieren, war jetzt das wirklich der Weg, von dem ich gekommen bin? Und das kennen sicher die einen von euch, wenn ihr euch zurückerinnert, wenn ihr mal einen Weg zurückgegangen seid, das sieht total anders aus. Deswegen die einfachste Hilfe, und das muss man sich schon eher angewöhnen, halt in der guten Zeit, weil wenn ihr das nicht tut, dann wird es auch nicht funktionieren. Aber versucht euch immer mal wieder umzudrehen und zu schauen, okay, wie sieht es aus? Schaut dieses Bild dann an und guckt auch, was sind die markanten Punkte. Das kann mal ein Baum sein, der vielleicht ein bisschen speziell aussieht, oder auch in der Weite, in der Ferne irgendein Berg oder eine Kuppe oder was auch immer, damit man das abspeichern kann, weil euer Unterbewusstsein wird das einspeichern, und wenn ihr das wieder seht, kann dieser Erkennungswert euch dann tatsächlich das Gefühl geben, das kenne ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Wenn ihr das nie gesehen habt, bleibt es eine Spekulation, ob das tatsächlich der Weg war, von dem wir gekommen sind.
Ja, bin ich auch vollkommen bei dir, weil gerade dieses Zurückschauen ist wichtig, dass man einfach auch mal eine Rückansicht hat. Man muss es jetzt nicht permanent alle 5 Minuten machen, kann man, aber es ist ein immens wichtiger Tipp, wie ich finde. Und vor allem, ihr müsst aufmerksam sein. Aufmerksamkeit beibehalten bedeutet, ihr geht irgendwo lang und prägt euch sowieso markante Sachen ein. Ihr müsst jetzt nicht gezwungenermaßen die euch versuchen abzuspeichern im Kopf, sondern einfach nur aufmerksam sein und die wahrnehmen, weil das Bewusstsein macht das Unterbewusste. Das ist falsch.
Also das kann man das so sagen? Nee, kann man schon so sagen, weil das Bewusstsein ist ja ein Teil vom Unterbewusstsein, nur ist es uns nicht bewusst, aber es wird abgespeichert über das Bewusstsein.
Mon Dieu. Jetzt bin ich total gaga. Also wenn ihr irgendwo, keine Ahnung, an einem Felsbrocken, der irgendwo da liegt, auf eurem Pfad vorbeikommt, dann speichert ihr den ab. Ihr habt den gesehen, gut ist. Und das können nämlich dann die Punkte sein, mit denen ihr später zurückfindet. Also ihr müsst euch ja Stück für Stück zurückhangeln. Jedes kleine Detail ist wichtig, hilft euch vielleicht wieder auf die richtige Route zu kommen. Und dabei ist es auch wichtig, dass man mal in die Ferne schaut. Wenn ihr irgendwo, und es kommt ja immer auf die Wildnis drauf an, es gibt ja Wildnis, die ist komplett geschlossen. Also wenn ich in einem dichten Wald bin, habe ich natürlich keine Auswahl an Fernpunkten, an denen ich mich orientieren kann, weil ich eben vielleicht nur 30 Meter weit gucken kann. Aber wenn ihr eine Fernsicht habt, dann prägt euch irgendwelche Hilfspunkte ein in der Ferne. Das kann zum Beispiel irgendwie ein Fels sein, ein großer Baum, der irgendwo rausragt, oder irgendwas, wie der John schon gesagt hat, irgendeine Anomalie im Gelände, die auffällt. Und merkt euch auch, in welcher Richtung die etwa liegt. Also nicht die Himmelsrichtung, sondern liegt es leicht links von euch, liegt es vor euch, liegt es seitlich von euch, weil dann könnt ihr euch vielleicht auch diesen Punkt nachher zunutze machen, wenn ihr wieder auf euren Weg zurückfindet.
Ich kenne eben im Zusammenhang jetzt mit dieser Wahrnehmung, und das ist ja eine wesentliche Sache, die förderlich ist, eine Geschichte, denn das Wahrnehmen und sich erinnern an die Wahrnehmung, das ist tatsächlich etwas, was wir ein bisschen verlernt haben in unserer schnellen Welt. Aber es gibt jemanden, den ich kenne, der hat sich in Kanada wirklich in der Wildnis so richtig krass verlaufen, denn er ist an einem Vogel nach. Er hat einen Vogel gehört und wollte den quasi beobachten und hat sich vom Camp, wo sie aufgebaut haben, ein bisschen weg entfernt und ist diesem Vogel nach und hat den beobachtet eine gewisse Weile und dann ist dieser Vogel dann wieder weitergeflogen. Dann ist er ihm wieder hinterher und war total in diesem Fokus für diesen Vogel, hat sich überhaupt nicht um die Umgebung gekümmert und ist dann weiter, hat den Vogel wieder entdeckt, hat den wieder einige Minuten beobachtet und irgendwann ist der Vogel wieder aufgeflogen und dann einen anderen Ort. Und er ist natürlich anhand des Geräusches des Vogels ist er ihm dann wieder gefolgt und hat ihn dann wieder beobachtet über Minuten lang. Und das ging so einige Male, bis er dann irgendwann mal realisiert hat, dass er überhaupt nicht mehr weiß, wo er ist. Er ist jetzt einfach blind diesem Vogel hinterher, also blind in Anführungszeichen. Und dann wurde ihm klar, dass er sich tatsächlich in der kanadischen Wildnis verlaufen hat und keinen Plan mehr hatte, in welche Richtung jetzt das Camp war. Und dann hat eine innere Stimme zu ihm gesagt, hey, nimm den Vogel, also das ist nur metaphermäßig, ich weiß nicht mehr genau, wie es gesagt hat, aber nimm den Vogel als Anhaltspunkt. Und dann hat er gedacht, ja komisch, also wie soll ich jetzt einen Vogel nehmen, der ist da jetzt weg. Und dann wurde ihm bewusst, was eigentlich diese innere Stimme ihm sagen wollte, und zwar, schau, von welchem Ort oder von welcher Perspektive hast du das letzte Mal den Vogel angeschaut? Und dann hat er sich erinnert, ah genau, als ich den Vogel das letzte Mal beobachtet habe, dann war da irgendwie ein Farnstrauch plus noch ein dicker rötlicher Baumstamm dahinter und von dieser Seite her habe ich den Vogel beobachtet. Und dann ist er zurückgegangen, bis er diese Objekte quasi wieder gesehen hat, hat sich dahingestellt und hat gemerkt, okay, genau von hier habe ich diesen Vogel angeschaut.
Das ist ja das Gleiche,
ja,
wie
genau.
wir gerade besprochen haben. Ja,
genau.
Das deckt sich.
Und durch das, dass er so lange den Vogel beobachtet hat und dieses Bild abgespeichert hat, natürlich hauptsächlich vom Vogel, aber natürlich mit dem Hintergrund noch, hat er dann sich wieder zurückerinnert, okay, bevor ich hier den Vogel beobachtet habe, habe ich ihn an einem anderen Ort. Und so weiter. Und so hat er tatsächlich den Weg wieder zurückgefunden.
Wow.
Über Stunden, aber er hat es dann geschafft. Und das ist schon verrückt, dieses Wahrnehmen. Weil das Umdrehen ist ja das eine, aber wirklich dann sich ganz umzudrehen, nicht einfach über die Schulter gucken, sondern wirklich umzudrehen und das Ganze zu beobachten, das ist eine Wahrnehmungsübung, die auch hilfreich ist, einfach mal zu sehen, okay, ich bin hier in der Natur, sieht schön aus, bla bla bla. Und das ist ja sehr, sehr spannend.
Man muss ja auch sagen, dass es Wildnis gibt, die vom Bewuchs her so krass gestaltet ist, dass man sich da bereits nach 50 Meter verlaufen kann, weil alles gleich aussieht. Ja, ob man jetzt irgendwo in Finnland ist, in der
Tundra.
Tundra, ja. Oder irgendwo, es kann ja auch in Europa irgendwo sein, wo es wirklich so dicht bewaldet ist mit viel Gestrüpp und so, irgend so ein Auwald. Das ist schon krass. Und da zählt wirklich jeder Zentimeter, jedes Hilfsmittel. Und vor allem haltet, wenn möglich, die Sonne im Auge. Ja? Wenn ihr irgendwo wandert oder Trekking macht oder irgendwo in der Wildnis unterwegs seid und die Sonne steht jetzt vielleicht links von euch, dann muss die ja logischerweise, wenn ihr zurückgeht, rechts von euch stehen. Und wenn ihr zurückgeht und sie steht immer noch links von euch, dann habt ihr halt die falsche Richtung. Und das sind viele so Kleinigkeiten, die euch helfen können, euren Weg zurückzufinden. So, jetzt hat die Luisa aber Pech und findet ihre ursprüngliche Route nicht mehr und hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Was würdest du ihr als nächstes raten?
Ja, in erster Linie geht es natürlich darum, je nach Witterung sich ja, zu organisieren, dass sie eben dementsprechend genug warm hat. Denn der Tag wird irgendwann zu Ende gehen, dann wird es dunkel und mit der Dunkelheit wird es auch kälter, weil eben die liebe Sonne nicht mehr da ist. Und gerade in Norwegen könnte es durchaus dann ein bisschen frisch werden. Also ich empfehle ihr, sicher mal einen Ort aufzusuchen in der Umgebung, wo sie jetzt noch ist. Denn das ist, sie ist immer noch am nächsten von diesem Ort, wo man sie allenfalls dann eben auch sucht. Also nicht versuchen, blindlings irgendwo hinzugehen, sondern an Ort und Stelle zu bleiben. Ein bisschen gucken, hey, gibt es hier überhaupt Ressourcen? Habe ich Ressourcen für meine Prioritäten zu gewährleisten? Gibt es Möglichkeiten, ein Feuer zu entfachen? Gibt es Möglichkeiten, mich vor Wind, vor Regen zu schützen? Das sind alles Dinge, die ich mal in erster Linie machen würde. Also Neudeutsch sagt man, man scoutet ein bisschen rum und schaut, hey, ist vielleicht auch Wasser, gibt es irgendwo einen Bach? Habe ich Ressourcen?
Wie wär's oder wie ist es vom Mindset? Was sagst du, soll diese Person machen? Soll die sich schon mal langsam auf die Überlebenssituation einstellen, um sich vorzubereiten? Oder soll sie sagen, nee, morgen gucke ich einfach weiter, versuche nochmal zurückzugehen, das wird schon wieder?
Beides. Ich glaube, einerseits sollte man mit einer Gehirnhälfte sich mal wirklich mit der Realität auseinandersetzen und sagen, okay, es kann sein, dass ich hier die Nacht verbringen muss. Weil am nächsten Tag sieht immer alles anders aus. Und das ist auch gut, aber das Wesentliche ist mal, die Nacht gut zu überstehen, weil in der Nacht machen wir keine Aktivität im Sinne, dann laufen wir auch nicht weiter. Außer wir sehen natürlich Licht irgendwo in der Ferne, aber das ist ja, das wäre ja dann jetzt schön gewesen, aber bei diesem Fall ist es nicht der Punkt. Und gleichzeitig würde ich es auch ein bisschen locker sehen. Denn du bist ja in diese Situation gekommen, weil du das verdient hast. Also, wenn du dich verläufst, dann passiert das nicht umsonst, sondern es ist jetzt eine Erfahrung, die du machst in deinem Leben, weil du etwas entweder nicht gemacht hast, sprich dich gut vorbereitet mit GPS-Tracking und so weiter. Also du kommst in diese Situation und mit der musst du dich abfinden. Und wenn du dich damit abfindest, dass du unter Umständen jetzt eben mal was Außergewöhnliches erlebst, dann kann man das so halbtragisch dann eben auch ein bisschen durchleben. Und wenn ich sage, diese Person hat das verdient, ich meine, das ist nicht böse gemeint, sondern es ist tatsächlich so, jedem das, was er verdient. Es ist tatsächlich das, was wir erleben, ist ein Ergebnis aus den Entscheidungen, die wir davor getroffen haben. Also wenn ich als Beispiel in Mexico City überfallen werde, dann habe ich mich vorgängig in den Flieger gesetzt, ich bin nach Mexico City und die falsche Straße abgebogen und wurde da ausgeraubt. Also wenn ich mich anders entschieden hätte, ich wäre nach Indonesien, ich sage, oder wo auch immer hingeflogen und eben nicht die falsche Straße abgebogen und mit diesen Menschen in Kontakt gekommen, dann wäre ich auch nicht ausgeraubt worden. Aber wenn...
Die Luisa hat sich jetzt schon mal darauf eingestellt, dass sie möglicherweise draußen übernachten muss, bis zum nächsten Tag durchhalten muss. Mhm. Leute, die einen Fernwanderweg gehen, sind ja auch ein bisschen präpariert in der Regel, dass sie so, dem Wetter trotzen können, dass sie vielleicht übernachten können. Vielleicht hat sie auch ein Zelt dabei etc. Aber es ist ja die Frage, wie lange muss sie in der Wildnis bleiben? Das kann ja auf einmal von einer ungeplanten Übernachtung auch mehrere hinter sich ziehen. Mhm. Das heißt, du würdest dann auch schon mal damit rechnen und deine Psyche darauf vorbereiten, okay, da kann was kommen.
Ja, vor allem in der körperlichen Empfindung, denn der Körper ist tatsächlich etwas, was wir ja oder viele Menschen nicht ganz wahrnehmen und weil alles immer normal läuft. Also wir haben so unseren Alltag und alles läuft ein bisschen nach Schema F ab. Aber es kann mal sein, dass man eben dann in so einer Situation vielleicht mit der Ration, die man mitgenommen hat, also Nahrung, haushalten muss. Und sobald man da eine Veränderung spürt, kann es sein, dass da auch wieder so eine leichte Panik aufkommt. Und da ist es sicher hilfreich, wenn man weiß, dass der Körper eine sehr, sehr lange Zeit durchaus auch ohne Energie auskommt, also sprich zusätzliche Energie. Gleichzeitig aber halt der Körper dementsprechend sich dann auch anders verhält. Und das kann unter Umständen unangenehm sein, aber meine erste Empfehlung, wenn es tatsächlich mehrere außergewöhnliche Nächte dann draußen gibt, ist das Motto möglichst Energie sparen. Denn wenn du nicht weißt, wann das nächste Mal wieder Energie zugeführt wird, dann macht es Sinn, dass man keine unnötigen Energieverluste produziert. Das heißt, ich gehe nicht sehr schnell. Ich versuche nicht gleich den höchsten Berg zu erklimmen, um zu sehen, vielleicht ist irgendwo Zivilisation, sondern ich versuche tatsächlich meine Energie, die ich noch habe, so gut wie möglich und so clever wie möglich einzusetzen.
Also Rationierung ist dann angesagt.
Ja.
Obwohl ja der menschliche Körper ungefähr bis zu einem Monat ohne Nahrung überleben kann, ist es trotzdem wichtig, dass man rationiert, weil wenn ihr Kohlenhydrate zu euch nehmt, Nährstoffe, dann arbeitet das Hirn ja auch besser. Ich kann besser Entscheidungen treffen, ist besser für die Psyche. Und wenn ich alles direkt schon am ersten Abend wegesse aus Frust, weil ich in einer Überlebenssituation bin, ist natürlich niemand geholfen. Kommen wir nochmal zurück zu der Situation oder wo die Luisa den Weg verlässt. Da gibt es eine Menge Mittel oder kleine Tricks, mit denen ich solche Sachen minimieren kann. Weil das ist ja immer das Hauptproblem. Ich komme von der Route ab, ich komme von der Richtung ab. Wir haben ja schon gerade ein paar Sachen genannt, wie in der Ferne Dinge einprägen. Der John hat gesagt, mal zurückschauen, dass man den Weg auch mal von der anderen Seite sieht. Und auch ganz wichtig ist, dass man seine Schrittzahl kennt. Die Schrittzahl, die könnt ihr ermitteln, indem ihr, das ist jetzt die einfache Methode, auf irgendeinen Sportplatz geht, wo eine 100-Meter-Bahn ist. Dann zieht ihr mal einen Rucksack auf und geht diese 100 Meter von Start bis über die Ziellinie und zählt eure Schritte dabei. Dann habt ihr eure Schrittzahl einfach. Wenn man jetzt ein Profi ist, dann macht man das noch bergauf, bergunter und eine gerade Strecke und nimmt davon den Durchschnitt. Und wenn man es ganz richtig macht, geht man noch einmal quer durch den Wald. Dann hat man auch nochmal einen Referenzwert. Aber dann ist gut, genauer geht es nicht. Und wenn ich meine Schrittzahl habe, weiß ich zum Beispiel auf einer Karte, wenn ich eine Entfernung von, keine Ahnung, 100 Metern, 300, 500 oder 1000 zurückgelegt habe, wenn ich meine Schrittzahl kenne und zähle so ab und zu rudimentär mit, dann kann ich die Strecken abschätzen, die ich gegangen bin. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Tool, das muss man aber üben. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach mal die Schrittzahl misst und dann erledigt sich alles von selbst, sondern man muss kontinuierlich Schritt für Schritt zählen, wenn man unterwegs ist. Und klar, macht keinen Spaß, aber es ist wichtig, wenn ich in schwierigem Terrain unterwegs bin, dass ich dann eben auch eben eine Entfernung abschätzen kann und dann erhöhe ich nämlich meine Wahrscheinlichkeit, dass ich zurückkomme, wenn ich die Entfernung kenne. Würdest du einen Kompass mitführen, einen Ersatzkompass?
Ja, natürlich. Also das wäre sicher alles, was ich als Hilfsmittel für Orientierung nutzen kann, nehme ich mit. Also das ist alles, aber bei uns ist natürlich ein bisschen Erfahrungssache. Also wir sind vielleicht schon im einen oder anderen unangenehmen Situation gelandet und je mehr du solche Dinge auch erlebst, umso eher weißt du es zu schätzen, halt was mitzunehmen. Und auf jeden Fall ein Kompass. Ich möchte noch was sagen betreffend dieser Schrittzahl. Ab gewissen Wegkreuzungen. Also wenn ihr irgendwo an eine Kreuzung kommt oder eine Pfadteilung, das ist ja auch so ein wesentlicher Punkt, wo es links oder rechts geht und ihr nicht genau wisst, ah, ist es das oder das, da hilft es wirklich dann, sich wirklich dafür zu entscheiden, die Schritte zu zählen. Das kann eine gewisse Zeit lang sein, bis ihr sicher seid, dass ihr den richtigen Pfad erwischt habt. Wenn ihr von Anfang an natürlich anfängt zu zählen, dann werdet ihr irgendwann mal nicht mehr fertig und ihr werdet es auch wieder lassen, weil es mühsam ist. Aber als Trick bei einer Wegkreuzung, denn dann könnt ihr ungefähr eruieren, wie lange diese Wegkreuzung zurück war. Und dann könnt ihr nämlich diesen Weg zurückgehen und dann wisst ihr, okay, nach ungefähr so und so vielen Schritten bin ich wieder bei diesem Weggabelung, wo ich mich anscheinend falsch entschieden habe. Und das ist Gold wert, weil dann kommt nicht der Verstand, der sagt, ja, ich glaube, wir sind eigentlich schon wieder zu weit oder sind wir wirklich schon da, weil die Weggabelung, die können ja ganz unscheinbar sein. Gerade im Gebirge hast du da vielleicht mal so einen kleinen Steinpfad, wo so aussieht wie im Pfad, aber es ist nicht ganz klar. Also das ist wirklich tückisch. Ja.
Vor allem, das hat man ja schon beim normalen Wandern, dass man an eine Weggabelung kommt und dort fehlt aus irgendwelchen Gründen das Schild. So. Und dann ist natürlich die Frage, links oder rechts.
Ja.
Und hier ist es vielleicht auch mal ratsam, dass man das schon einkalkuliert, dass der Weg vielleicht nicht der richtige sein könnte. Und da soll man sich auch manchmal auf sein Gefühl verlassen.
Ja.
Also vielleicht den Weg mal ausprobieren, wo man denkt, der ist richtig, aber nicht volle Pulle, voller Elan, sondern vielleicht nur mal ein Stück gehen und dann wieder überlegen, Stopp machen, möglicherweise ist es das Richtige und sich auf sein Gefühl verlassen. Kann natürlich auch falsch sein, aber oft hat man da vielleicht auch Glück und dann einfach nochmal zurückgehen im Zweifelsfall und dann die andere Abbiegespur.
Ja, genau.
Jetzt ist die Luisa stationär, in Anführungsstrichen, in der Wildnis gefangen. Die bekommt Panik, weil sie überlegt sich, ich habe jetzt Stop abgearbeitet, ich finde aber trotzdem nicht zurück und sie sieht das keine Perspektive mehr. Ja. Würdest du dann schon anfangen mit Signalen?
Ja, grundsätzlich schon. Also es kommt einfach ein bisschen darauf an, wie fest sie in Panik ist. Weil in Panik irgendwas zu tun, ist in der Regel nicht förderlich, vor allem auch nicht hilfreich, weil man halt blockiert ist. Weil Panik ist ja etwas, wo der Verstand merkt, okay, scheiße, ich bin jetzt nicht mehr in der Komfortzone, sondern außerhalb von dieser und mir droht der Tod. Und dann wird man sehr, sehr unclever. Und deswegen ist es mal von Vorteil, bevor man, und das sind natürlich Notsignale abzugeben, auf verschiedene Art und Weise, ist sicher mal eine gute Idee. Aber zuerst muss ich mal runterkommen. Und da gibt es auch einen kleinen Trick, den wir auch immer wieder schulen. Denn wenn ihr merkt, oh, da steigt jetzt diese Panik auf, das kann eine Panikattacke sein, eine Angstattacke, was auch immer, dann gibt es einen Trick, wo ihr zum Beispiel mit euren Sinnen euer System runterfahren könnt, respektive ablenken könnt und euren Verstand wieder ein bisschen einordnen. Und zwar schaut ihr herum und schaut, ob ihr irgendwelche speziellen Dinge seht. Also man sagt so, schaut mal auf vier Dinge, die ihr seht. Das kann ein Stein sein, das kann ein Vogel sein, das kann ein Baum sein und zum Beispiel ein Insekt. Und wenn ihr diese vier Dinge gesehen habt und euch wirklich gesagt, okay, ich sehe dieses Insekt, ich sage, es ist ein Marienkäfer, der bringt Glück. Und dann versucht ihr, drei Dinge zu tasten. Also dann nehmt ihr drei Dinge in die Hand. Ein bisschen Gras, fühlt das, ist das feucht, ist das kühl. Dann nehmt ihr einen Stein in die Hand, fühlt er sich warm an, oder ist er kühl, ist er scharfkantig. Und ein Stück Holz, vielleicht ein Stück Borke, ist das harte Borke, ist das weiche Borke, um eure Sinne, eures Körpers quasi zu fokussieren. Dann nehmt ihr, dann macht ihr die Augen zu und hört im Sinne von, was höre ich im Moment gerade? Dann meistens in der Natur wird das irgendein Tiergeräusch, wie eben ein Vogel oder so sein, dann hört ihr da und dann hört ihr vielleicht noch den Wind durch die Bäume ziehen. Und dann macht ihr die Augen wieder auf und dann riecht ihr irgendetwas. Und dann fokussiert ihr euch auf den Geruch und merkt, ja, es riecht hier vielleicht nach Fichtennadeln oder was auch immer. Und dann merkt ihr, okay, gut. Und so habt ihr euren Verstand kurzfristig von dieser unnötigen Panikattacke abgelenkt und könnt dann klar entscheiden, okay, jetzt bin ich hier, was sind meine Möglichkeiten? Ja, Aufmerksamkeit generieren. Also könnte ich mir zum Beispiel Grünzeug organisieren, damit, wenn ich dann ein Feuer entfache, dieses Grünzeug nutzen könnte, um ein Rauchsignal zu produzieren.
Ja. Wir haben ja schon mal in einer Folge, ist mir gerade eingefallen, die Notsignale thematisiert, also ja, von der ja. Leuchtpistole bis hin zum Signalspiegel. Ja. Ganz interessante Folge, solltet ihr euch auch mal anhören. Mhm. Würdest du immer noch mal versuchen, dann zu erkunden, wenn du jetzt irgendwo stationär bist, oder würdest du einfach stur in deinem, in Anführungsstrichen, Camp, an deinem Standort bleiben und würdest warten, bis irgendjemand da vorbeikommt, bis irgendwas passiert?
Nee, ich würde natürlich schon ein bisschen umherstreifen. Wenn ich meine Prioritäten gewährleistet habe, ich sehe, okay, gut, es gibt, meine, der Tag ist nachher lang. Da habe ich durchaus die Möglichkeit, dort natürlich vorteilhaft nicht nochmals verlaufen, also gehe nicht zu weit, ohne diese Tipps, die wir gegeben haben, wie eben mal umdrehen, den Weg mal rückwärts anschauen. Dann kann man durchaus mal einige Strecken links, rechts, nach vorne und nach hinten gehen, um vielleicht den Pfad wieder zu finden. Oder wenn man die Schritte gezählt hat, dann tatsächlich bis zur nächsten Weggabelung wieder finden. Oder man erkennt irgendwas. Genau, also durchaus. Und dann immer wieder dieses Stop anwenden, vor allem vom Observe, also vom Beobachten, immer wieder mal reinhören, wieder stehen bleiben, seine Ohren spitzen. Und das, da gibt es auch einen kleinen Trick, indem man die Hände hinter die Ohren hält. Und so hat man so eher eine Schalloptimierung. Und dann kann man so die Geräusche auch orten, von welcher Umgebung sie kommen oder von welcher Himmelsrichtung. Und dann kann man so sich mal bewusst machen, ah, höre ich vielleicht was Neues, vielleicht höre ich ein Motorengeräusch oder was auch immer. Und das ist immer mal wieder hilfreich. Vor allem bin ich halt dann auch beschäftigt. Und das ist wesentlich, dass wir uns beschäftigen.
Ja. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ich mein Camp verlasse, weil ich erkunden will. Und man sollte, finde ich, schon versuchen zu erkunden. Und man sollte klug erkunden. Klug erkunden fängt zum Beispiel damit an, dass man von seinem Camp weggeht und vielleicht irgendwelche höheren Stellen aufsucht, um die Sicht zu verbessern. Also, dass man vielleicht irgendwie auf einen Hügel geht, weil man da weiter schauen kann, wenn es die Topografie hergibt. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Und wichtig ist, dass man den Standort nochmal findet. Weil stellt euch vor, ihr habt ein Camp, eine sichere Infrastruktur, Zelt, Schlafsack etc. Ihr habt euch zwar verirrt, seid fernab der Zivilisation, aber ihr habt ja die Überlebensprioritäten abgedeckt. Wenn ihr jetzt euer Camp zum Erkunden verlasst und findet euer Camp nicht mehr, das wäre der Super-GAU.
Yep.
Und das ist John und mir auch schon passiert, im Whiteau, im Hochgebirge. Das geht ziemlich schnell, je nach Sichtverhältnis. Es kann ja sein, dass ihr Nebel habt oder Schnee. Und dann, versprechen wir euch, geht der Puls hoch. Weil dann bekommt man richtig Panik, weil dann, je nach Witterung und Temperatur, kann es sein, dass ihr euch in eine extreme Überlebenssituation begebt, wo ihr vorher euch bisher nur verirrt hattet. Und daher wichtig, Orientierungsskills vorher aneignen und vor allem auch eine Tour absichern. Es gibt ja heute so tolle Technologie, mit der wirklich auch jemand, der nicht so gut orientieren kann, relativ gut navigieren und orientieren kann. Man sollte sich aber jetzt nicht stur auf das Smartphone, auf die Orientierungs-App verlassen, sondern es muss immer ein Kompass und eine Karte mit dabei sein. Und idealerweise geht man mit Kompass und Karte, weil das braucht keinen Strom, das kann nicht ausfallen, das funktioniert immer. Das Smartphone zur Absicherung oder wenn ich jetzt ein Profi bin, kann ich auch immer mit dem Smartphone gehen, aber ich würde trotzdem immer eine Backup-Lösung machen, weil, wie ich vorhin schon sagte, viele Überlebenssituationen in der Wildnis entstehen durch Verlaufen, Verirren. Und das kann ich im Vornherein im Keim ersticken, indem ich mir A, das Wissen aneigne, wie man mit diesen Instrumenten arbeitet und B, das Festige, indem ich das im handfesten Training, auch mal Orientierung nachts übe etc. Ja, und eben auch die Technik mitführe und das Equipment, was ich brauche, um mein Ziel zu finden. Oder?
Ja, vor allem die Vorbereitung. Es ist wirklich, wenn ihr gerade so lange Fernwanderwege macht, macht es schon Sinn, dass man vielleicht jeden Abend, wenn man dann sein Camp aufgebaut hat, mal die Route für den nächsten Tag mal anschaut und schaut, okay, in welche Richtung geht es. Und das ist natürlich immer vorteilhaft auf einer Karte. Die kann natürlich auch online sein, aber optimalerweise wirklich eine ausgedruckte Karte, damit man einfach eine Richtung hat, eine Richtung im Sinne tatsächlich von einer Himmelsrichtung, dann weiß man, okay, die nächste Route geht ungefähr Richtung West-Nordwest, dann kann ich mich im schlimmsten Fall eben auch an dem orientieren. Und da macht natürlich nicht nur der Kompass Sinn, sondern eben auch das Wissen über natürliche Hilfsmittel, wie ich mich orientieren kann. Und das heißt nicht, dass ich gleich dann losrennen muss, sondern ich kann mich zum Beispiel auch in der Nacht an Sternen orientieren. Da weiß ich, okay, da ist jetzt Norden und wenn ich west-nordwestlich gehen muss, dann weiß ich auch die Himmelsrichtung ungefähr und dann kann ich sagen, okay, wenn ich morgen losgehe, dann werde ich in dieser Richtung grundsätzlich unterwegs sein.
Bei Seven vs. Wild Swiss, da hattet ihr ja eine tolle Technologie, das ist noch relativ jung, das Garmin InReach.
Ja, genau.
Kannst du dazu mal was sagen, weil das ja auch helfen könnte in der Wildnis, dass man eben gut aus der Sache rauskommt.
Absolut, genau. Das ist ein ganz kleines Gerät, das man sich zulegen kann und dann kann man, ich sage jetzt mal, verschiedene Abos kann man da dazu noch buchen. Also einerseits ist es ein kleines GPS-Gerät, wo man auch seine Route tracken könnte, wenn man das machen möchte. Aber ich nutze es gerne einfach als Notfallmittel. Also das heißt, wenn ich irgendwo in der Pampa mich verlaufen würde und ich merke, okay, ich komme da nicht mehr raus, dann kann ich dieses Gerät nutzen, denn ich kann da ein Notsignal absenden. Und dieses Notsignal, das geht über die Satelliten. Das heißt, ich brauche keine Handymasten oder sonst irgendein Netz, sondern ich kann da, wenn ich einen freien Himmel habe, also freien Himmel im Sinne von sicher nicht jetzt mitten im Regenwald, wo ein riesen Blätterdach über mir ist, dann funktioniert das nicht so optimal. Aber wenn ich irgendwo den freien Himmel, aber auch bewölkter Himmel habe, kann ich ein Notsignal absenden und dann wird das lokalisiert, respektive es geht in eine Zentrale und dann weiß man, okay, genau an dieser Koordinate ist ein Notsignal von diesem InReach losgegangen und dann kann es sein, dass ihr unter Umständen dann auch gesucht werdet.
Es gibt, glaube ich, meine ich gelesen zu haben, ich habe es jetzt nicht mal ganz auf dem Schirm, einen relativ populären Fall, wo ein Profi rausgegangen ist und hat das Gerät nicht mitgenommen, obwohl er es sonst immer mitnimmt. Und dann kam eben, hat sich der ganze Schlamassel so aufgebaut. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das war. Aber das ist natürlich auch die Voraussetzung, dass man das Gerät mitführt und auch zu bedienen weiß. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, gell? Dass man sich vielleicht mal vorher kurz damit auseinandersetzt.
Unbedingt,
weil ich kenne viele Leute, die kaufen sich einen Wasserfilter, und so einen mobilen Wasserfilter und haben den zu Hause. Und dann kommen die zu mir ins Camp, bringen den mit und wissen gar nicht, wie man den benutzt.
Ja, das ist wesentlicher Training. Training, Wissen aneignen in der guten Zeit hilft euch einfach, viele Fehler auch zu machen oder viele Fehler zu umgehen. Beim InReach ist es tatsächlich so, das ist fast selbsterklärend, wenn ihr da jetzt nicht noch tracken wollt und so weiter. Also, ihr müsst es natürlich aufladen, ihr müsst dementsprechend schauen, dass es in Betrieb ist, dass es auch Verbindung hat. Und wenn es genügend Akku hat und irgendwas ist, dann gibt es eine SOS-Taste und dann drückt man da drauf und dann ist die Sache gemacht. Aber sicher ein Tutorial schauen, die Betriebsanleitung mal durchschauen. Mittlerweile gibt es ja auch für fast alles ein Video, dass man sich tatsächlich mit dem auseinandersetzt. Und dann muss man es mitnehmen, also wesentlich. Und ich glaube, so ein Gerät ist doch für mich eines mittlerweile der besten und einfachsten Hilfsmittel für den Notfall. Also einfach, wenn du weißt, hey, wir wollen ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn die Kacke am Dampfen ist, dann musst du nicht mehr diskutieren, ja, wenn ich jetzt das gemacht hätte, wäre das nicht passiert, bla bla bla, sondern dann musst du handeln. Und wenn du dann so ein Gerät hast, und das kostet ja doch ein bisschen Geld, aber es lohnt sich. Weil wenn du in einer Notsituation bist und keine Perspektiven mehr hast, weil du wirklich halt weg bist, niemand weiß, in welcher Region du bist, niemand wird dich suchen und du weißt, okay, das war's jetzt, dann hättest du vielleicht gerne das Geld investiert, weil dein Leben ist unbezahlbar.
Vor allem Prioritätensetzung. Netflix-Abo wird oft überbewertet im Vergleich zu so einem Abo.
Ja, absolut.
Dieses Abo kann dein Leben retten.
Genau, und ich glaube jetzt, so wie ich das eingestellt habe, kostet mich das pro Monat, ich glaube, 9 Schweizer Franken. Und diese neue, ich meine, ich bin ja nicht viel auf Tour im Sinne von so abwegig. Das letzte Mal waren wir auf dem Jungfraujoch, da habe ich es auch mitgenommen für den Notfall. Aber das lasse ich einfach laufen. Und wenn ich es dann wieder brauche, dann brauche ich es und nutze ich es und hoffentlich brauche ich es nie wirklich in der Realität, indem dass ich einen Notfall oder Notruf absetzen muss. Aber da ist halt die Prävention schon mein Freund, ja.
Drehen wir die Uhr zurück. Luisa hat den Weg verlassen, stellt fest, boah, irgendwas stimmt nicht. Ich bin abgekommen, ich habe mich verlaufen, ich habe mich vielleicht auch verirrt. Jetzt wendet sie alle unsere Tipps und Tricks an, kommt wieder auf den rechten Pfad zurück und geht weiter. Sie kommt an ihr Ziel, irgendein gutes, kleines, gemütliches Hotel in einer kleinen norwegischen Landschaft. Was isst sie dann abends?
Also
als Belohnung.
Ja, hoffentlich ihr Lieblingsgericht. Wesentlich, dass sie sich belohnt, weil sie hat erstens mal eine herrliche Geschichte erlebt, die sie jetzt allen und immer wieder erzählen kann, bis sie in die Grube fährt. Denn das sind die Geschichten, die das Leben schreibt. Wenn man alleine irgendwo in der Pampa, wo man sich nicht auskennt, strandet und da tatsächlich dann immer die richtigen Entscheidungen trifft, denn das hat sie anscheinend getan, weil sie hat dann Zivilisation wiedergefunden und da gibt es nicht Glück oder Unglück, sondern ja, jedem das, was er verdient. Und Luisa hat es verdient, dass sie sich jetzt wirklich unbedingt das Beste, was sie findet oder was sie essen möchte, gönnt. Vielleicht noch ein Glas Champagner, denn das ist das pure Leben.
Was würdest du essen?
Oh, das ist eine gute Frage. Jetzt gerade zur saisonalen Geschichte würde ich hier Spargel essen. Spargel mit Sauce Hollandaise, ein bisschen lauwarm.
Ohne was dazu?
Nee, schon mit Rohschinken zum Beispiel und so, ja.
Okay, ja. Klingt gut.
Ist gut.
Also, fassen wir nochmal zusammen. Ihr könnt solche Situationen vermeiden, wie wir sie gerade von der Luisa geschildert haben, indem ihr eine gute Touren- und Routenplanung macht. Mhm. Das fängt schon an, dass ihr irgendwo Bescheid sagt, wie viele Tage ihr unterwegs seid. Wenn ihr in diesen Tagen nicht zurück seid, muss die Person oder die Personen wissen, okay, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und dann müssen die eine Suche anleiten. So, damit fängt es an. Dann fängt es an mit guter Bekleidung, gutem Schuhwerk, gutem Wissen, Orientierungswissen. Ja, Wissen, wo geht die Sonne auf, wo steht sie mittags, wo geht sie unter. Dann Mindset, ja, was der John gesagt hat, Stop. Sich mit Stop mal im normalen Leben auseinandersetzen. Abends im Bett liegen und einfach mal Stop durchdenken, wenn ihr jetzt in irgendeiner Situation wärt, wo ihr euch verlaufen habt. Dann habt ihr eure Psyche schon mal so ein bisschen auf das Thema vorbereitet, das ist dann nichts Neues für die und Psychen mögen nicht so gerne Überraschungen. Ja. Deswegen freut die Psyche sich, wenn man die halt mal drauf ein bisschen konditioniert, sage ich mal. Vielleicht auch das falsche Wort, aber vielleicht auch das richtige Wort. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Und dann ist ganz wichtig, wie der John eben gesagt hat, dass man auch die Psyche dann auf Fahrwasser hält mit seiner Methode, die er beschrieben hat, wenn man in Panik verfällt, immer versuchen, irgendwie runterzukommen. Weil Panik ist der Schlüssel zum Untergang. Mhm. Ja, da macht man die große Kiste auf, die dann in die ganz große Kiste führt, in der man den Rest seines irdischen Daseins in lebloser Form dann verbringt. Und deswegen fokussiert euch auf diese Sachen und sichert euch ab. Kauft euch ein Garmin-Gerät oder es gibt ja auch andere Hersteller, die so eine Technologie anbieten. Kauft euch eine gute Karte, befasst euch mit dem Gelände und dann klappt es auch mit eurem Trip. Und ihr sollt ja auch rausgehen, ihr sollt ja Fernwanderwege gehen, aber ihr sollt sie sicher gehen, weil wir wollen ja nicht, dass euch irgendwas zustößt. Wir wollen, dass ihr heile wieder nach Hause kommt.
Und schöne Erlebnisse von der Natur, von der Begegnung mit anderen Menschen oder Tieren. Das ist ja das, was wir draußen entdecken wollen. In diesem Sinne, im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Aber auch noch auf der Nordhalbkugel. Also, macht's gut, geht raus, genießt das Leben. Bis in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, Montag 15 Uhr, Bush Talk. Survival, Bushcraft und Gear.
Macht's gut. Bis dann.